SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Schönen guten Dienstagabend im Doppelpunkt hier bei SRF 1. Marietta Tomaschett am Mikrofon. Am nächsten Montag fängt in Paris die UNO-Klimakonferenz an. 12 Tage soll sie dauern und sie soll stattfinden, trotz der Terroranschläge vom 13. November. Das grosse Ziel dieser Konferenz ist, den Klimawandel zu bremsen. Das Klima auf dieser Erde soll sich nicht mehr als maximal 2 Grad erwärmen gegenüber früher. Der letzte Versuch 2009 in Kopenhagen ist gescheitert. Paris ist darum eine letzte Chance, um einen neuen weltweiten Klimavertrag zu kommen. Auf dem Spiel steht die Zukunft von unseren Kindern und Grosskindern. Um was geht es in Paris? Wie stehen die Chancen, dass ein internationaler Klimavertrag wirklich zustande kommt? Warum sind die Verhandlungen so schwierig? Und was bedeutet das, 2 Grad wärmer? Ist das überhaupt noch zu schaffen? Darum geht es jetzt im Doppelpunkt von der Doris Rothen.
Weltklimakonferenz zu Paris, kurz COP21. COP für Conference of the Parties und 21, weil es bereits die 21. serie Konferenz ist. Es gibt jedes Jahr eine. Auf der dritten ist in Japan das Kyoto-Protokoll verabschiedet worden. Ein Vertrag, der festgelegt hat, wie viel Treibhausgas das Industrieländer noch dürfen produzieren. Seither ist das Kyoto-Protokoll 2-mal verlängert worden, aber es ist nie mehr gelungen, einen Nachfolgevertrag für Kyoto abzuschließen. Paris ist also eine unter vielen Konferenzen, aber eine entscheidende, sagt der Thomas Häusler, Wissenschaftsredakteur und Klimaspezialist von Radio SRF. Seit 7 Jahren begleitet er die Klimakonferenzen und auch heuer ist er als Journalist in Paris dabei.
Ja, es ist eine enorm wichtige Konferenz. Wir verhandeln schon 21 Jahre jetzt. Paris ist sicher eine der wichtigsten Konferenzen, die wir bis jetzt hatten. Wenn man es jetzt in Paris nicht schafft, sich zusammenzuraufen und so einen neuen Klimavertrag unter Dach und Fach zu bringen, ich denke, das könnte das Ende sein von den Klimaverhandlungen jetzt im Rahmen der UNO, so wie sie jetzt sind.
Gastgeber für die Konferenz ist Frankreich. Das Gewicht dieser Konferenz zeigt sich auch daran, dass der französische Präsident François Hollande sehr grosse Erwartungen an die Konferenz hat. Das hat kürzlich der Frankreich-Korrespondent Michael Gerber in der Fernsehsendung SRF Global erzählt.
François Hollande hat die Erwartungen sehr hoch geschraubt. Er möchte gerne einen historischen Klimakompromiss finden. Er möchte Geschichte schreiben in Paris, wie schon 1789 mit der Französischen Revolution, die ja den Weg bereitet hat für die Bürger- und Menschenrechte. Er möchte, dass die COP21 einmal mehr Geschichte schreibt in Paris, und zwar den Weg bereitet für die Rettung des Planeten.
In nicht weniger Jahrzehnte hat sich das weltweite Abschmelzen der Gletscher rasant beschleunigt.
Zwischen Juli und Oktober ist nur ein Drittel der Regenmenge gefallen, die es sonst im langjährigen Durchschnitt gibt.
Weniger Regen, weniger Schnee und weniger Gletscher. Für das Engadin, wo Niederschläge heute schon relativ selten sind, könnte das zu einem Problem werden.
Der Klimawandel dürfte sich positiv auf den Maisanbau im St. Galler Rheintal auswirken. Allerdings nur bis Mitte dieses Jahrhunderts. Spätestens ab dem Jahr 2070 wird es dann am Mais zu warm im St. Galler Rheintal und die Ernte geht zurück.
Trotz Klimadebatte investieren Schweizer Aktienfonds und Pensionskassen im grossen Stil in Firmen, die viel CO2 in die Luft abgeben.
Jede Sekunde muss derzeit ein Mensch seine Heimat fluchtartig verlassen, wegen Flutkatastrophen, Dürre und anderer Naturkatastrophen. Die Zahl der Klimaflüchtlinge wird in nächster Zeit deutlich zunehmen, davon geht man heute aus.
Das war nur eine Auswahl von Meldungen, die zwischen August und November hier bei uns auf Radio SRF gelaufen sind. Meldungen über die Auswirkungen des Klimawandels häufen sich. In der Schweiz ist es heute etwa 1 Grad wärmer als noch vor 30 Jahren. Und wenn wir so weiterfahren wie bis jetzt, wenn wir weiterhin so viel CO2 produzieren, dann steigt die Temperatur bis Ende Jahrhundert um 4 bis 5 Grad in der Schweiz. Das sagt der Stefan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz. Man muss damit rechnen, sagt er, dass es zum Beispiel in Zukunft häufiger so Hitzesümmer gibt, wie wir im 2003 hatten und auch heuer. Für die einen sind so Sümmer ja vielleicht schön, super Bodywetter. Aber es hat gleich mal auch unangenehmere Auswirkungen, sagt Stefan Bader.
Wenn es so schön ist, so heiß, dann haben wir dann plötzlich ein Wasserproblem. Also dann ist dann nichts mehr mit Autowaschen am Samstag. Das wird dann relativ schnell verboten. Oder Bauern, die gerne Wasser würden aus den einzelnen Flüssen oder Bächen rausnehmen, um ihre Felder zu bewässern, das wird dann plötzlich verboten, weil nämlich sonst zu wenig Wasser dort drin ist und die Fische kaputt gehen. Also es gibt dann sehr schnell auch sehr einschneidende Probleme, wo man einfach so als normaler Bürger, der sich sehr beschützt in der Landschaft bewegt, nicht so dran denkt. Und wenn das Temperaturmittel steigt, gibt es auch häufiger zum Beispiel die sogenannte Tropennacht. Das heisst, unsere Nacht kühlt sich dann schlecht ab. Und das weiss jeder, der in einer so einer extrem heissen Sommerperiode gerne hat schlafen wollte. Das Fenster offen hat und es nützt nichts, es kühlt nicht mehr ab, die Temperatur bleibt über 20 Grad. Dann fangen sie an zu leiden. Also sie haben dann zu wenig Schlaf, sie fühlen sich unwohl, sie haben vielleicht eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Also all das fängt dann an wirken auf unseren Körper. Das hat jeder selber schon mal an seinem eigenen Körper erfahren, was das heisst, die Nacht nicht mehr einschlafen können, weil es typisch ist, die ganze Nacht durch. Wir profitieren immer noch davon, dass es gut abkühlt, vielleicht so auf 16, 17 Grad. Das ist schon ein guter Effekt. Wenn es dann über 20 Grad bleibt, wird es für viele schwierig.
Tönt ziemlich ungemütlich. Aber wir wollen nicht jammern. Immerhin ist die Schweiz im Unterschied zu anderen Ländern ein reiches Land, wo sich viele Leute zum Beispiel eine Klimaanlage leisten können. Oder wenn es Erdrutsch gibt, wegen dem Permafrost, der dauert, dann ist auch Geld um, für Strassen zu flicken und Hänge zu sichern. Oder für Hochwasserverbauungen nach Überschwemmungen. Oder für Schneekanonen in den Skigebieten. Andere Gegenden der Welt sind da weit schlimmer dran. Die Klimakonferenz zu Paris will die Schäden vom Klimawandel vermindern. Sie will den Klimawandel bremsen. Und das ist wahnsinnig kompliziert. In Paris sind über 190 Länder vertreten mit ihren Verhandlungsdelegationen. Es werden 30'000 bis 40'000 Leute erwartet. Es kommen natürlich auch viele Leute, die nicht zu einer Länderdelegation gehören. Wissenschaftler, Vertreter von Unternehmen, von Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Greenpeace oder WWF, von indigenen Völkern und. Die offizielle Schweizer Delegation umfasst 15 bis 20 Leute. Leiter ist der Franz Beret vom Bundesamt für Umwelt, BAFU. Er sagt, wer alles dazugehört zur Schweizer Delegation.
Das sind von den wichtigsten Bundesämtern, die direkt betroffen sind. Also das ist das ECO natürlich, das Bundesamt für Landwirtschaft, Meteo Suisse ist dabei, DEZA ist dabei, das EDA ist dabei. Das sind so die Ämter, die direkt von diesen Fragen betroffen sind, die hier in Paris verhandelt werden.
Dabei sind auch drei Vertreter von außerhalb der Behörden. Zum Beispiel der Patrick Hofstetter, Klimaexperte vom WWF. Ihn fasziniert also extrem komplexe Monsterkonferenzen wie Paris, dass sie überhaupt zu Resultat führen. Das tun sie zwar nicht gäng, aber doch auch gäng wieder.
Das ist sehr spannend, wie man da überhaupt miteinander kann reden und verhandeln kann. Also mit den Landesvertretungen, die zuerst im grossen Raum zusammenkommen, wie man dann in kleinere Räume geht und irgendwann nur noch Landesgruppenvertreter oder sogar nur noch Freunde der Chairpersons eingeladen sind, um bei den ganz schwierigen Problemen eine Formulierung zu finden, die möglicherweise von allen kann mitgetragen werden kann. Dann die Unsitte, dass man das eben nicht nur am Tag macht, sondern auch zur Nacht dann macht, hofft, dass aus Ermüdungsgründen dann gewisse Länder vielleicht irgendwann doch kompromissbereit werden und sagen, ja gut, dann machen wir das halt so und dann kann ich dafür nachher ins Bett in dem Sinn. Also was es da alles braucht, damit 195 Länder, die ihre Entwicklung zum Teil an einem ganz anderen Ort steht, wo gerade Bürgerkrieg haben, gerade einen enormen ökonomischen Aufschwung haben oder gerade eine Depression haben im Land, dass man mit so vielen verschiedenartigen Ländern am gleichen Tag den gleichen Text verabschiedet, das ist ja fast eine Unmöglichkeit. Und ja, es klingt tatsächlich immer wieder zu meinem eigenen Erstaunen.
Paris, Weltklimakonferenz. Nicht nur organisatorisch kompliziert wie verrückt, sondern vor allem auch inhaltlich. Mehr als 20 verschiedene Themen werden verhandelt. Zeitweise laufen bis zu 50 Verhandlungen gleichzeitig. Und wir haben es gehört, der Anspruch, zumindest vom französischen Präsidenten, ist, Geschichte zu schreiben, zu Paris. Es hat bei diesen Verhandlungen für einen neuen Klimavertrag Hürden, Knackpunkte und Stolpersteine en masse. Bevor wir uns da ein paar Details vorwagen, ist es wichtig, noch mal kurz zu repetieren, was eigentlich das Problem ist. Wir machen das mit unserem Wissenschaftsredakteur Thomas Häusler. Er ist unser Mann in dieser Sendung, der den Überblick hat. Klimawandel, Treibhauseffekt, wie ist das genau schon wieder gegangen?
Also es gibt eigentlich ein ganz einfaches Grundprinzip, warum es den Klimawandel gibt. Und zwar hat das zu tun mit Gas in der Atmosphäre, diesen sogenannten Treibhausgas. Und die Treibhausgase, die lassen das Sonnenlicht, das von oben herunterkommt, von der Sonne, die lassen das ungehindert durch. Und das prallt dann auf die Erde, erwärmt dort unsere Luft und unseren Boden, Gott sei Dank. Wegen dem ist es so warm, wie es bei uns ist. Und die Erde schickt nachher dann Wärmestrahlung zurück in den Himmel. Und normalerweise würde die einfach ins All abstrahlen. Weil es jetzt aber die Treibhausgase in der Atmosphäre hat, die halten einen Teil dann von dieser Wärmestrahlung zurück und werfen die wieder auf die Erde zurück. Und das führt dann dazu, dass eben die Erde dann noch weiter aufgeheizt wird. Und das ist eigentlich das Grundprinzip vom Ganzen.
Die Treibhausgase sind also eine Art Schirm, der viel Wärme durchlässt auf die Erde, aber nicht mehr viel zurück. Und darum wird es auf der Erde wärmer und wärmer. Es gibt verschiedene Treibhausgase, aber das Wichtigste ist das CO2. Eigentlich ist CO2 ein natürlicher Bestandteil der Luft. Wir kennen es auch als Kohlensäuregetränk zum Beispiel. Vor allem aber entsteht CO2, wenn man sogenannte fossile Brennstoffe verbrennt. Das sind Erdöl, also Heizöl, Benzin, Diesel, weiter Erdgas und Kohle. In grossem Stil hat man solche Brennstoffe einsetzen im Laufe der Industrialisierung. So ab 1850 hat die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre zunehmen und seither steigt sie gegen weiter. Heute haben wir so viel CO2 in der Atmosphäre wie noch nie in den letzten 800'000 Jahren. Und die Wissenschaft ist sich heute einig, der Klimawandel ist zu einem guten Teil menschengemacht. Die Welt braucht einen neuen Klimavertrag, um den Klimawandel und seine Auswirkungen abzubremsen und für die Erwärmung der Erde auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Ein Vertrag für die Jahre 2020 bis 2030. Dieser Vertrag soll vom nächsten Mendejahr in Paris ausgehandelt werden.
Der Klimavertrag, ganz einfach gesagt, will die Länder dazu verpflichten, dass sie ab 2020 dann CO2 einsparen bis 2030. Also die Länder sollen bekannt geben, wir wollen bis 2030 unseren CO2-Ausstoss um 30% reduzieren. Und der Klimavertrag soll den Weg frei machen, dass wir eben das berühmte 2-Grad-Ziel dann noch erreichen können.
Die allermeisten Länder haben ihre Angebote, wie viel sie reduzieren wollen, fristgerecht vor der Konferenz eingereicht. Und das gilt schon heute als ein grosser Erfolg von Paris. Es war den Ländern freigestellt, was sie für Angebote machen. Die Schweiz hat zum Beispiel gesagt, sie will bis zum Jahr 2030 ihr CO2 um die Hälfte reduzieren. Ob das viel oder wenig ist, da kommen wir noch darauf zurück. Ein erster Haken bei dieser Geschichte ist jetzt bereits, dass, wenn man die Angebote von allen Ländern zusammenzählt und schaut, wo man da temperaturmässig landet, wenn alle das machen, was sie versprochen haben, dann landet man ungefähr bei plus 2,7 Grad und nicht bei 2. Man wird also die Schrauben müssen weiter anziehen, sagt Thomas Häusler. Und das muss ebenfalls drinstehen in diesem Vertrag.
Er wird eben müssen etwas eingebaut haben, das quasi sicher macht, dass man den Weg weiter wird beschreiten. Das ist quasi das zweite grosse Ziel. Also das erste ist, dass die Länder jetzt wirklich ernsthaft anfangen, CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das zweite grosse Ziel ist, dass sie auch ernsthaft sich auf den Weg machen, ihre Klimaziele nachher dann weiterhin regelmässig zu verschärfen. Weil nur das würde das 2-Grad-Ziel noch möglich machen.
2 Grad. Die Erde soll sich um höchstens 2 Grad erwärmen, verglichen mit vor der Industrialisierung. Wie kommt man ausgerechnet auf 2 Grad?
Das ist letztlich eine politische Entscheidung. Politiker haben das an 2 Klimakonferenzen entschieden, in Kopenhagen 2009 und in Cancun das Jahr darauf. Natürlich ist die Entscheidung jetzt nicht komplett willkürlich. Der Hintergrund ist, dass die Wissenschaft sagt, dass unterhalb von diesen plus 2 Grad sich die negativen Auswirkungen in Grenzen halten. und dass es halt über 2 Grad dann immer gefährlicher oder immer unwirtlicher wird auf dieser Welt.
Unwirtlich genug wird es aber auch schon bei 2 Grad, sagt Thomas Häusler.
Plus 2 Grad verändert auch schon sehr, sehr viel. Der Meeresspiegel, da denkt man, dass er wahrscheinlich bis etwa 2100 um etwa einen halben Meter zunimmt. Das tönt jetzt vielleicht nicht so viel, aber das muss man immer daran denken, dass das zum Beispiel bei Stürmen natürlich dann bedeutet, dass einfach Landstriche dann vom Meer überflutet werden, die bisher nicht überflutet worden sind bei Stürmen. Also es werden Dutzende bis Hunderte Millionen Leute betroffen sein von dem in auch vielen Metropolen, die halt jetzt am Meer so sind, wie sie nicht mehr könnten existieren. Die Diskussion zum Beispiel läuft jetzt schon in New York, nach dem Wirbelsturm Sandy, der dort war, wo ja weite Teile der Stadt unter Wasser gewesen sind, wo jetzt natürlich im Normalfall nicht mehr unter Wasser sind. Aber man muss dann sehen, wenn der Meeresspiegel um einen halben Meter zunimmt, dann bedeutet das einfach, dass gewisse Teile, zum Beispiel von New York, aber auch von anderen Städten, wie Mumbai, die an der Küste liegen, dass dort einfach Gebiete gibt in diesen Städten, wo sich einfach das wegen der wiederkehrenden Schäden durch Überflutungen, die dann halt immer wieder stattfinden, sich das einfach nicht mehr lohnt, dass man dort überhaupt noch wohnt. Es wird Klimazonenverschiebungen geben. Also man kann zum Beispiel sagen, dass eine Art das Mittelmeerklima Richtung Schweiz wird kommen. Es wird an vielen Orten der Welt deutlich wärmer werden im Schnitt als die 2 Grad. Also zum Beispiel die Arktis, dort wird es wahrscheinlich im Schnitt etwa 4, 5, 6 Grad können wärmer werden an gewissen Orten als die 2 Grad. Ein sehr heisser Sommer wie 2003 wird nicht mehr außergewöhnlich sein. Das war wirklich früher ein Jahrtausendsommer gewesen. Das hat so einmal alle 1000 Jahre gegeben, so etwas. Es gibt Rechnungen, die sagen, dass so ein Sommer in 50, 60 Jahren dann fast jeden zweiten Sommer könnte vorkommen. Die Gletscherabnahme in den Alpen wird enorm fortschreiten. Wahrscheinlich wird es nur noch kleine Reste geben. Der Permafrost wird ortsweise stark schmelzen. Das bedeutet, dass es im Sommer sicher zu Felsstürzen wird kommen. Korallenriffe werden bei plus 2 Grad sicher sehr, sehr beeinträchtigt sein. Und das sind jetzt nur einige Beispiele, also es gibt noch viel mehr.
Die Folgen von plus 2 Grad, wie das als Ziel formuliert ist, sind also einschneidend. Und für gewisse Länder sind plus 2 Grad verheerend. Barbara Lütti, Südostasien-Korrespondentin vom Fernsehen SRF, hat kürzlich aus Fidschi im Südpazifik berichtet, mit seinen Hunderten von Inseln.
Wenn wir uns diesen Pazifikraum auf der Karte ansehen, dann sehen wir ein riesiges Gebiet mit 13 unabhängigen Staaten. Also zwischen Pitcairn und Palau sprechen wir von 15 Millionen Menschen, die heute bereits ganz akut von den Folgen des Klimawandels bedroht sind. Und ich glaube, genau das dürfen wir nicht vergessen. Also die Menschen hier kämpfen gegen diesen steigenden Meeresspiegel, sie kämpfen gegen diese Sturmfluten. Ich habe das selber gesehen, ich war in Dörfern, wo die Menschen Mauern aus Steinen bauen in der Hoffnung, das Wasser zurückhalten zu können. Aber doch, 700 Dörfer werden hier auf Fidschi im Moment umgesiedelt. Den Pazifikstaaten ist absolut bewusst, wie wichtig diese Konferenz ist. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die 13 Pazifikstaaten gemeinsam auftreten. Sie fordern nämlich ein Moratorium für neue Kohlebergwerke und sie fordern, dass die Klimaerwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius festgelegt wird. Wir wissen, das Ziel in Paris ist ja dieses 2 Grad Celsius Ziel, aber die Wissenschaftler und die Politiker hier im Pazifik sagen, das ist nicht gut genug.
1,5 Grad ist das Maximum, sonst versinken wir im Meer. Wären die 1,5 Grad überhaupt noch zu schaffen? Thomas Häusler.
Es kommt sehr darauf an, wer man fragt. Oder? Es gibt Leute, die sagen, 1,5 Grad werden wir nicht mehr schaffen. Es gibt andere, die sagen, wenn wir uns jetzt total noch würden am Riemen rissen, dann wäre das noch zu schaffen. Sehr viele Leute werden sagen, 1,5 Grad wäre fast nicht mehr zu erreichen oder extrem schwer zu erreichen. Schon bei 2 Grad wird es unter gewissen Annahmen, also sehr schwer wird es auf jeden Fall, aber es gibt schon gewisse Annahmen, die sagen, selbst das ist fast nicht mehr zu erreichen.
Es braucht also grosse Anstrengungen, und zwar von allen und sofort. Die Schweiz hat, wie gesagt, angeboten, ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 50% zu senken. 30% davon im Inland, 20% im Ausland. Im Inland würde es vor allem heissen, den Verkehr reduzieren und sauberer machen, Gebäude sanieren, Heizungen sauberer machen, umsteigen von fossiler Energie auf erneuerbare Energie, Sonne, Wind, Wasserkraft. Und wie sieht es aber aus, wenn die Schweiz im Ausland CO2 spart? Der Thomas Häusler hat ein Beispiel.
Das sieht so aus, dass man konkrete Projekte müsste finden, wo man CO2 einsparen kann. Also das könnte zum Beispiel eine Stahlgießerei sein, wo bisher sehr ineffizient war und wo man dann zusammen schaut, mit wie viel Geld kann man zum Beispiel eine Reduktion vom CO2-Ausstoß um die Hälfte erreichen. Und dann finanziert man das Projekt für die Fabrik, zum Beispiel in Peru oder in Südafrika. Und das CO2, das dann von dieser Fabrik quasi reduziert wird, das können wir uns nachher dann aufs Konto legen.
So sollen sie also zusammenkommen, die 50% Reduktion von der Schweiz. 30 im Inland, 20 im Ausland. Jetzt, es tönt ja vom Schiff aus nach viel, 50%. Aber für den WWF ist es absolut ungenügend, sagt der WWF-Klimaspezialist Patrick Hofstetter.
Die Schweiz war sehr schnell mit ihrem Angebot, aber sie ist leider auch sehr ungenügend. Die Schweiz verfehlt eigentlich das nötige Ziel um einen Faktor 3. Das ist natürlich nicht ein bisschen nachbessern, das da nötig ist, sondern da muss grundsätzlich die Strategie überarbeitet werden.
Das Angebot der Schweiz müsste 3-mal so hoch sein, sagt der WWF, für das Ziel zu erreichen. Ist das Schweizer Angebot wirklich so mickrig, habe ich den Wissenschaftsredakteur Thomas Häusler gefragt.
Es gibt verschiedene Rankings, also es haben viele Experten oder auch Institutionen haben die Länder bewertet. Und in diesen Rankings ist die Schweiz im Mittelfeld mit ihrem Angebot. Also ja, meistens im unteren Mittelfeld, also wir schwimmen irgendwie mit.
Das sieht der Franz Beret vom Bundesamt für Umwelt, BAFU, aber ganz anders. Er ist der Leiter der Schweizer Delegation zu Paris.
Also das Schweizer Angebot ist eins aus meiner Sicht von den besten Angeboten, die besteht. Also mir wäre kein Land bewusst von einem ambitioniertes Angebot gemacht, auch in Bezug auf die Kapazität, die es hat. Erstens muss man sehen, dass der Beitrag der Schweiz an die Emissionen sehr klein ist. Das sind 0,1% der globalen Emissionen. Pro-Kopf-Emissionen der Schweiz sind tiefer als die von China zum Beispiel. Also das zeigt auch, was das für ein grosser Effort und was für eine Ambition dahinter steht, wenn man trotzdem, obwohl man so tiefe Pro-Kopf-Emissionen hat, bereit ist, 5% die weiter zu reduzieren. Weil die Schweiz eben so tiefe Pro-Kopf-Emissionen hat, heisst es so, dass bei uns die Anstrengungen viel grösser sind, um die Emissionen zusätzlich zu reduzieren als in anderen Ländern. Das Potenzial ist bei uns da noch, aber es ist nicht ganz so gross wie in anderen Ländern. Die 5%, das Ziel von der Schweiz, ist ja von beiden Seiten kritisiert worden. Von der Umweltseite als ungenügend und von der Wirtschaftsseite als zu ambitioniert. Also insofern ist das vielleicht auch ein Signal, dass mit diesen 5% nicht schlecht liegt. International sind wir gelobt worden und nicht kritisiert worden. Also, wo wir unser Ziel präsentiert haben in Bonn letzten Sommer, da haben wir sehr viele Komplimente bekommen. International wird das sehr positiv angenommen.
Sagt Franz Beret vom Bundesamt für Umwelt, BAFU. Es war ja den Ländern freigestellt, was sie für Reduktionsangebote machen für die Zeit von 2020 bis 2030. Und darum wird darüber zu Paris auch nicht offiziell verhandelt. Festgestellt hat man einfach, dass die Angebote, die jetzt auf dem Tisch liegen, nicht länger für das 2-Grad-Ziel und dass man dann sofort nach Paris da muss nachbessern. Verhandelt soll aber werden darüber, ob die Länder nicht wenigstens die Reduktionsziele, die sie haben für die Zeit bis 2020, sollten ambitiöser machen. Einer der ganz grossen Knackpunkte für Paris, den schauen wir jetzt etwas genauer an. Es geht um die Verantwortung der Industrieländer im Vergleich zu den Entwicklungsländern. Tatsache ist, die Industrieländer, Amerika, Europa, haben bis jetzt enorm profitiert von den fossilen Energien. Sie haben Erdöl, Erdgas, Kohle verbrannt à gogo, haben Benzin und Diesel verbraucht, haben Unmengen von CO2 produziert und sie haben sich entwickelt und sind zu Wohlstand gekommen. Die Entwicklungsländer hingegen sind hinterdrein, haben weniger CO2 rausgelassen, haben weniger Wohlstand erreicht. Wenn sich jetzt aber Riesenländer wie China oder Indien auf die gleiche Art entwickeln wie wir, dann schwebt das 2-Grad-Ziel in unerreichbare Ferne. Sie dürfen also nicht. Das ist ungerecht.
Das finden nicht nur wir ungerecht, das finden die Länder selber auch sehr, sehr ungerecht. Und das finden es an sich auch viele Beobachter natürlich ungerecht.
Sagt der Thomas Häusler.
Das ist einer der ganz grossen Streitpunkte, die es gibt bei den Klimaverhandlungen. Es ist jetzt einfach eine Tatsache, dass wir, wenn wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen wollen, eine bestimmte Menge an CO2 noch ausstoßen dürfen. Und die Menge, die ist so klein, dass die Länder, die bis jetzt einfach sehr wenig ausgestoßen haben, sicher nie mehr so viel können ausstoßen, wie wir das halt bis jetzt gemacht haben. Und das Beispiel, das wir jetzt gerade haben, ist China. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm entwickelt. Und gleichzeitig ist der CO2-Ausstoß von China explodiert, förmlich. Mittlerweile sind sie mit Abstand der allergrößte CO2-Produzent. Und wenn jetzt zum Beispiel Indien als nächstes Land in die Phase eintritt und man dort das nicht grundlegend anders machen kann als jetzt mit China, dann haben wir schon ein riesen Problem.
Anders machen, das heisst Entwicklung ja, aber sauberer als wir, mit erneuerbarer Energie. Das allerdings braucht Geld. Es ist in vielen Fällen noch billiger, ein Kohlekraftwerk zu bauen, als ein Solar- oder Windkraftwerk. Die Entwicklungsländer fordern darum Unterstützung der Industrieländer. Technologische Unterstützung, aber auch Geld. Sie haben ihre Reduktionsziele zum Teil direkt von dem abhängig gemacht, sagt Thomas Häusler.
Bei den armen Ländern ist es so, dass viele Länder ein Zweiteilsziel eingegeben haben, dass sie gesagt haben, wir machen bis 2030 das und das. Und wenn wir noch so und so viel Geld kriegen von den reichen Ländern, dann können wir noch das und das noch zusätzlich machen. Also können zum Beispiel statt 20% CO2 reduzieren, 30% oder 40% reduzieren.
Das tönt, wie wenn die Entwicklungsländer die reichen Länder einfach erpressen könnten. Wenn ihr uns nicht Geld gebt, dann entwickeln wir uns einfach, dass es tätscht. Das Problem ist, gerade ein Land wie Indien wird unter den Folgen des Klimawandels eben auch selber leiden und voraussichtlich überdurchschnittlich leiden. Es schneidet sich also ins eigene Fleisch, wenn es nicht mithilft, den Klimawandel zu bremsen. Aber einfach darauf verzichten, sich zu entwickeln, das kann Indien auch nicht. Weil es hat 200 bis 300 Millionen von armen Leuten. Es muss sich entwickeln, für die Armut zu bekämpfen. In diesem Dilemma stecken viele arme Länder.
Darum sind sie immer sehr unerbittlich daran, die reichen Länder an ihre Verantwortung zu erinnern. Und das ist manchmal relativ unbequem, aber es ist eine Position, die ich denke, die man bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann.
Sagt Thomas Häusler. Wie viel das die Industrieländer an die Entwicklungsländer zahlen sollten, das ist ein Punkt, der heftig darum gestritten wird. Klar ist auf alle Fälle, wenn es nicht gelingt, alle Länder ins Boot zu holen, dann wird es schwierig, weil die Beschlüsse an der Klimakonferenz die müssen einstimmig sein. Unterstützt werden die armen Länder in ihren Forderungen von vielen NGOs. Von Entwicklungsorganisationen zum Beispiel oder auch vom WWF, wo ebenfalls in Paris dabei ist. Der Patrick Hofstetter vom WWF kritisiert dort die Haltung von vielen Industrieländern, auch die Haltung der Schweiz. Die Schweiz bremse, wenn es um finanzielle Unterstützung für die armen Länder geht, sagt er.
Was offensichtlich ist, was man in der letzten Verhandlungsrunde gut gesehen hat, dass die Schweiz Mühe hat, die nötigen finanziellen Unterstützungen auch zu sprechen, weil die schlicht nicht vorgesehen sind im Budget, weil es keinen Ort gibt, wo das Geld generiert wird in dem Sinne. Es gibt keine Klimaabgabe, die für das kann verwendet werden. Das heisst, wir sind da so ein bisschen die müssen zurückhaltend sein in den Verhandlungen, wenn es um Unterstützung finanzieller Art geht. Das wird im Moment aus der Entwicklungszusammenarbeit genommen, das Geld, das eigentlich für Armutsreduktion reserviert wäre.
Die Schweiz müsste also gezielt Geld auf die Seite tun, für eben die armen Länder zu unterstützen, beim Wechsel zu erneuerbaren Energien, aber auch, wenn sie wegen dem Klimawandel Schäden haben. Der Gedanke dahinter ist eigentlich das Verursacherprinzip. Es geht von der Überlegung aus, die Industrieländer sind schuld am Klimawandel, also sollen sie auch zahlen für die Schäden. Auch hier kritisiert der WWF die Haltung der Schweiz und anderen Industrieländer. Der Patrick Hofstetter.
Das ist ein Punkt, wo gerade bei den letzten Verhandlungen sehr sichtbar war, dass die Schweiz sich verwehrt, darüber zu diskutieren, ob es auch Schäden und Verluste gibt vom Klimawandel und wie man allenfalls mit dieser Deckung kann umgehen kann, ob es da eine Versicherungslösung braucht, einen Topf, wo man kann, die Länder, die nicht selber die Schäden und Verluste können decken können, die unterstützen. Das heisst, da hat sich die Schweiz an vorderster Front eigentlich stark gemacht, dass so ein Mechanismus nicht ins Abkommen von Paris kommt. Das, denke ich mir, ist ein äußerst bedenklicher Punkt.
Die Schweiz müsste Geld auf die Seite tun, für so Klimaschäden helfen zu zahlen, sagt Patrick Hofstetter, und er hat auch Vorstellungen, woher das Geld kommen könnte.
Es ist sehr wohl möglich, dass man auch in der Schweiz künftig einen Weg findet, wie man die Klimafinanzierung decken könnte. Man könnte zum Beispiel im Bereich Flugverkehr, wo es gar keine Regulierungen gibt im Moment, könnte man eine Flugticketabgabe einführen, wo man dann direkt für die Deckung von diesen Klimaschäden könnte verwenden.
Schlägt der Patrick Hofstetter vom WWF vor. Warum bremst die Schweiz laut WWF bei der Unterstützung für die Entwicklungsländer? Warum hat sie kein Klimakässeli? Das sind Fragen für Franz Bere vom BAFU, dem Bundesamt für Umwelt. Das BAFU hat die Federführung bei der Klimapolitik der Schweiz. Der Franz Bere sagt, die alte Unterscheidung zwischen Industrieländern, die schuld sind und gemäss dem Verursacherprinzip müssen zahlen, und den Entwicklungsländern, die nichts dafür können und Geld zu gut haben, diese Unterscheidung gelte heute in der Klimadebatte nicht mehr.
Erstens mal, wer verursacht den Klimawandel? Heute ist mehr als die Hälfte der Emissionen kommen von sogenannten Entwicklungsländern. Also die Industrieländer sind heute für weniger als die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Und in etwa 10 Jahren wird auch die historische Verantwortung, also von all diesen Emissionen, die sich akkumulieren in der Atmosphäre, von den Entwicklungsländern grösser sein als von den Industrieländern. Es macht keinen Sinn, ein System zu haben, wo China zu weniger verpflichtet wird als Liechtenstein zum Beispiel. China leistet einen viel grösseren Beitrag an die Emissionen der Welt als Liechtenstein. Wir brauchen ein Regime, wo China mindestens so in Pflicht nimmt wie Liechtenstein, wo China gleiche Pflicht nimmt wie die EU oder die USA, weil sie die Hauptverantwortlichen der heutigen Emissionen. Wir brauchen ein Regime, wo man die Emissionen von China mehr kontrolliert als die von Liechtenstein. Und heute ist es umgekehrt, weil Liechtenstein ein Industrieland ist und China ein Entwicklungsland. In so einer Zweiteilung, in zwei Kategorien, die nicht der heutigen Realität entsprechen, das ist keine Lösung für das Klimaproblem. Und das ist eigentlich das Hauptanliegen von Paris, dass man neue Rahmen schafft, wo alle Länder gemäss ihrer Verantwortung und gemäss ihren Kapazitäten in die Pflicht nimmt. Das ist auch gleichzeitig eine der grössten Schwierigkeiten von einem Abkommen, weil eben gewisse Schwellenländer sehr Mühe haben mit dem Paradigmenwechsel. China, Indien ist da dabei, Länder wie Venezuela, Saudi-Arabien, also ölproduzierende Länder sind da dabei, Ägypten zum Teil auch, das sind Länder, die einfach mehr in die Pflicht genommen werden.
Mehr in die Pflicht genommen werden, was die Reduktion von CO2 angeht, aber auch mehr in die Pflicht genommen werden, für Geld zu zahlen an die wirklich ärmsten Länder.
Das System, dass man nur ein paar wenige Industrieländer in die Pflicht nehmen will, um alle Entwicklungsländer finanziell zu unterstützen, das ist veraltet, das ist vom letzten Jahrtausend. Das bedeutet zum Beispiel, das gegenwärtige System, dass Griechenland verpflichtet ist, China, Korea, Singapur, Saudi-Arabien finanziell zu unterstützen. Und das ist absurd. Das so etwas kann man nicht glaubwürdig vertreten. Länder wie Korea, wie Singapur, Saudi-Arabien oder auch China, die haben wahnsinnige Mittel und die müssen auch in die Pflicht genommen werden, die Ärmsten zu unterstützen.
Die Schweiz setzt sich zusammen mit anderen Ländern zu Paris also dafür ein, die alte Unterscheidung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern umzubauen. Jedes Land soll sich so viel einsetzen, wie es kann. Aber auch in so einem neuen System gehört die Schweiz sicher weiterhin zu den Ländern, die viel Mittel haben. Es bleibt also die Frage, die Patrick Hofstetter vom WWF aufgeworfen hat, warum hat die Schweiz kein Klimakässeli? Eine Kasse, gespeisen zum Beispiel durch eine Gebühr auf Flugbillet für Klimaschäden in armen Ländern. Macht keinen Sinn, sagt Franz Beret vom BAFU. Weil schon um zu definieren, was wirklich ein Klimaschaden ist, schon um das sei sehr schwierig.
Es ist nicht einfach so, weil das Klima sich verändert und weil wegen dem gewisse Naturphänomene zunehmen an Intensität, Flutwellen, dass wegen dem nur das die Ursache ist für einen Schaden, der entsteht. Wenn man das Beispiel hat, dass an der Küste eine Infrastruktur gebaut wird, heutzutage, wer ist der Verantwortliche für den Schaden, der eintritt? Ist das die Emissionen, die auf der ganzen Welt stattfinden und zu der Verstärkung der Flutwellen geführt haben? Oder ist es die lokale Behörde, die den Bau bewilligt hat, obwohl man heute weiss, das sollte man nicht machen? Oder ist es die lokale Behörde, die vielleicht vorher sogar in einer Rodung von einem Mangrovenwald zugestimmt hat, die die Küste geschützt hat vorher? Also Kausalitäten sind nicht so einfach, dass man kann sagen, die die Emissionen verursachen, sind für alle Schaden direkt verantwortlich, weil eben sehr viel zusammenspielt, bis es zum Schaden kommt. Die Schweiz leistet viel in Katastrophenfürsorge. Wenn so Ereignisse eintreten, tut die Schweiz sehr viel leisten und ist sehr solidarisch und bringt sich da auch ein, sehr aktiv. Wenn so extreme Katastrophen eintreten, dann muss die internationale Gemeinschaft helfen. Unabhängig, welcher Teil das Klima ist und welcher Teil nicht Klima ist.
Wie finanziert man Klimaschäden? Wie finanziert man das, dass sich die armen Länder entwickeln können, aber mit sauberen Technologien? Da sind wir bei einem weiteren Knackpunkt der UNO-Klimakonferenz zu Paris. Die Schweiz will sich auch stark machen dafür, dass nicht nur öffentliche Mittel eingesetzt werden zum Schutz des Klimas, sondern auch private. Die privaten, die Industrie, die Konzerne, die Unternehmen. Sie sollen nicht mehr weiter investieren in klimaschädliche Technologien wie Kohlekraftwerke.
Wenn man schaut, welche Mittel sind verantwortlich für den Klimawandel und für die Emissionen, dann sind es vor allem private Mittel natürlich. Das ist privates Handeln, das den Klimawandel verursacht und nicht staatliches Handeln. Und darum muss man schauen, dass das private Handeln sich ändert und nicht nur das staatliche.
Darum sollen die Länder Anreize schaffen, dass es attraktiv wird, in nachhaltige Technologien zu investieren und unattraktiv, weiterhin auf fossile Energien zu setzen. Zwei Knackpunkte von Paris haben wir jetzt angeschaut. Das Verhältnis der Industrie- und Entwicklungsländer und die Frage, wie der Kampf gegen den Klimawandel finanziert werden soll. Es gibt einen dritten grossen Knackpunkt, nämlich wie stellt man sicher, dass die Länder die CO2-Reduktionen auch wirklich einhalten, die sie versprochen haben. Der Vertrag von Paris soll nämlich rechtlich nicht bindend sein. Der Thomas Häusler erklärt.
Der letzte Klimavertrag, der immer noch gilt, den die Schweiz auch unterschrieben hat, das sogenannte Kyoto-Protokoll, das ist wirklich ein völkerrechtlicher Vertrag mit an sich festgesetzten Strophen, wenn jemand dagegen verstoßt und wo völkerrechtlich bindend ist für die, die das unterschrieben haben. Der neue Vertrag, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so sein, weil man einfach gemerkt hat, dass das nicht funktioniert. Also das ist einer der Gründe, warum auch Kopenhagen gescheitert ist. Das ist jetzt ein Stück Realpolitik. Man hat einfach gemerkt, zum Beispiel die USA, die haben ja am Anfang bei Kyoto auch mitverhandelt, sind am Schluss nachher, dann haben sie es nicht unterschrieben. Und es ist klar, von den innenpolitischen Verhältnissen in den USA wird das Land nie so einen Vertrag unterschreiben à la Kyoto mit so einer festen rechtlichen Basis. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass selbst eine rechtliche Bindung keine Garantie ist. Also zum Beispiel Kanada war Mitglied vom Kyoto-Vertrag und hätte das Ziel dann nicht geschafft und hätte eine Milliardenstrophe gehabt und sie sind einfach kurz vorher ausgetreten, um diese Strophe quasi zu gehen. Und das hat am Schluss dann für Kanada gar keine Folgen gehabt, außer den Imageschaden.
Und genau auf das hofft man, dass sich die Länder nicht leisten können, ihre Versprechungen nicht einzuhalten, aus Angst vor dem Imageschaden. Die Schweiz will sich dafür einsetzen, sagt Franz Beret vom BAFU, dass der Vertrag von Paris trotzdem so verbindlich wie möglich wird, obschon er rechtlich eben nicht bindend ist.
Umso wichtiger ist, dass die freiwillig formulierten Ziele, dass die Umsetzung von denen wirklich transparent kontrolliert wird und dass die Kontrolle für alle Länder grundsätzlich gleich ist und nicht, dass China weniger kontrolliert wird als die Schweiz zum Beispiel die Umsetzung von einem Ziel. Die Kontrolle hat mehr Ebenen. Der erste Schritt ist, dass jedes Land Bericht erstatten muss über die Emissionen. Und da ist eben wichtig, dass alle Länder grundsätzlich gleich Bericht erstatten müssen. Der zweite Punkt ist, dass die Berichterstattung muss verifiziert werden. Die Schweiz ist schon in diesem Modell drin. Unsere Berichterstattung wird regelmässig verifiziert. Da kommen Experten vom Sekretariat, von anderen Ländern in die Schweiz und schauen mit uns zusammen an, ob das stimmt. Das ist ein Prozess, der einerseits natürlich aufwendig ist, aber gleichzeitig lernt man davon sehr viel. Man lernt auch, was man falsch gemacht hat, was kann man besser machen. Das ist eigentlich auch sehr ein sehr hilfreicher Prozess. Aber das ist für uns normal und für uns ist das akzeptabel und sogar hilfreich. Gewisse Länder haben Angst vor dem, weil sie das Gefühl haben, sie würden dadurch auch Spielmöglichkeiten verlieren. Verifizierung ist ein wichtiger Schritt. Nein, drittens, die dritte Phase ist, dass die Berichterstattung und die Verifizierung auch international so diskutiert werden. Dass man zusammensitzen und das anschauen kann und schauen, was hat das Land für Probleme gehabt in der Umsetzung von seinen Zielen, was kann man davon lernen, was können wir davon lernen von Fehlern oder von Problemen, die andere Länder hatten. Und was mir uns im Moment Sorgen macht, ist die Zeit wirklich. Wir haben jetzt 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang miteinander diskutiert, wie könnte das Abkommen aussehen. Es wird immer deutlicher, wie das Abkommen könnte aussehen. Aber die Zeit wird uns vielleicht fehlen, um das dann wirklich bis in die Details zu regeln. Und meine Sorge ist, dass man wie in diesem Bereich zum Beispiel von der Transparenz, dass man so Grundsätze kann beschliessen, aber dass uns Zeit fehlt, die genug weit zu konkretisieren, um sicher zu sein, dass das so umgesetzt wird. Und dazu muss man sehr viele Details schon anfangen regeln. Die Regeln zum Bemessen von der Emission zum Beispiel, wie findet die Berichterstattung statt, wie soll die Verifizierung stattfinden. Und wir werden nicht alle Details regeln können, aber die Eckpunkte von dem muss man gemeinsam regeln können. Wenn uns Seit der Vorlauf besteht Gefahr, dass man am Schluss einfach sagt, ja, wir führen ein System ein, aber nicht weiter ausführt, wie das gemacht wird. Und dann, wenn man dann dran geht, auszuhandeln, wie das gemacht wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr, dass dann plötzlich die alten Fronten wieder aufklaffen von denen, die sagen, die Industrieländer, die müssen maximal erfüllen und wir Entwicklungsländer müssen minimal erfüllen. Und darum wird unsere grosse Herausforderung sein, in Paris nicht nur die ganz wesentliche Eckpunkte beschließen, sondern die auch genug präzise ausformulieren, dass man nach Paris von dem nicht wieder abweichen kann und dass man nicht wieder aufweichen kann, was wir in Paris beschlossen haben. Und da wird uns die Zeit wirklich ein Problem sein.
Wieso tut es nicht um 2 Tage verlängern, einfach das Paris?
Ja, das ist nicht eine Frage von 2 Tagen. Am Schluss ist es eine Frage vom politischen Willen und vom politischen Druck. Wenn der Wille da ist, die Beschlüsse zu fassen, dann kann man das innerhalb von einer Woche aushandeln. Das ist nicht das Problem. Wir wissen, was die Fragen sind. Das Problem ist mehr, dass einzelne Länder eben den Willen vielleicht noch zu wenig haben oder noch mehr motiviert werden, um die Beschlüsse entsprechend zu beschließen und dann auch zuzustimmen. Und dass sie jetzt das Gefühl haben, dass man auf Zeit spielen und dass dadurch am Schluss kann man nicht alles lösen und dann wird man sich auf die wenigen Punkte einigen, wo man sich einigen kann, damit man wenigstens eine kleine Folge in Paris hat. Aber das ist eben ungenügende Einigung, um wirklich am Schluss auch sicher zu sein, dass der so umgesetzt wird, wie man gedacht hat.
Machen wir da mal einen Punkt. Wir machen ihn mit dem Wissenschaftsredakteur Thomas Häusler. Mit ihm ziehen wir eine vorläufige Bilanz zu den Klimaverhandlungen zu Paris und zum neuen Klimavertrag, der dort verhandelt wird.
So ein Vertrag, der ist unheimlich komplex im Detail. Das tönt natürlich sehr einfach, CO2 einsparen und jeder sagt einfach, ich mache so viel. Detailfragen sind natürlich dann beliebig kompliziert und darum verhandelt man ja schon seit Jahrzehnten. Und das Vertragten ist eben, dass das Ganze auch immer ein Spiel ist. Also jedes Land hat ja seine Position und denkt, ja, dort könnte ich ein bisschen nachgeben, dort aber nicht. Das ist etwas, was ich ganz auf jeden Fall drin haben will. Und darum gibt man seine Position in seinen wichtigen Punkten bis am Schluss gar nicht richtig preis. Weil man will ja, wenn ich dort ein bisschen etwas nachgebe, was mir wichtig ist, dann will ich, dass der andere auch noch jemand nachgibt, was ihm sehr wichtig ist. Und das sind so 4, 5, 6 Themen, die eben dann ganz im Fokus von allen sind. Und die lassen sich dann nur ganz am Schluss irgendwie lösen bei so Verhandlungen. Und darum gehen die dann immer bis in alle Nacht oder bis am Morgen früh und meistens sogar noch 2, 3 Tage länger.
So, jetzt haben wir ein paar von den grossen, schwierigen Knackpunkten angeschaut. Und jetzt kümmern wir uns mal noch ein bisschen um Peanuts, Nebensächlichkeiten in dieser ganzen Klimageschichte. Die Schweiz ist für das Klima der Welt eigentlich Peanuts, zum Beispiel. Aber das könnten viele Länder von sich ebenfalls sagen und darum muss die Schweiz trotzdem mitmachen, weil es nur funktioniert, wenn alle mitmachen. Ebenfalls Peanuts ist für das Klima der Welt eine Organisation namens Eternity. Es ist ein Wortspiel aus Eat, Essen, und Eternity, Ewigkeit. Eternity ist eine Schweizer NGO, die ein ganz konkretes Projekt hat entwickelt, auf der Basis der Idee, dass man je nachdem, was man isst, sehr viel CO2 einsparen kann. Gegründet hat die Organisation vor 7 Jahren der Manuel Klarmann. Er geht ebenfalls auf Paris. Er will dort demonstrieren für eine CO2-Steuer. Einem CO2 einen Preis geben, sodass jeder, der CO2 produziert, muss zahlen. Und so, dass es finanziell interessant wird, weniger CO2 zu produzieren. Vor allem will Manuel Klarmann zu Paris aber seine Organisation und ihre Ideen unter die Leute bringen. Weil man kann sehr viel CO2 einsparen, wenn man klimafreundlich isst, sagt er.
Das ist wirklich ungefähr, wenn jemand klimafreundlich essen würde hier in der Schweiz, 1 Tonne CO2 im Jahr weniger pro Person im Jahr. Und es gibt wirklich keine technischen Maßnahmen oder so, die tatsächlich so effizient Emissionen reduzieren können. Wenn ich jetzt ein klimafreundliches Menü esse, dann entspricht es ungefähr der Einsparung, die 200 Stunden Fernsehschauen, also die CO2-Bilanz, die ich habe, weil ich Strom konsumiere durch das Fernsehschauen.
Eternity hat darum Informationen zusammengesammelt, Software entwickelt und hat ein Computerprogramm gemacht für Restaurants, wo der Koch für jedes Menü, das er anbietet, kann überprüfen, wie viel CO2 das drin steckt. Vor etwa einem Jahr ist die Restaurantkette Compass Group bei Eternity eingestiegen. Sie betreibt rund 130 Restaurants in der Schweiz, vor allem Personalrestaurant und Restaurant von Schulen und Universitäten. Und sie will ihren CO2-Ausstoß bis in 5 Jahren um 20% senken. Auf der Speiskarte von der Unimensa vor der Pädagogischen Hochschule Luzern zum Beispiel, da hat es jeden Tag ein klimafreundliches Menü, das so gekennzeichnet ist. Die Gerichte sind alle vegetarisch, sie sind alle billiger als die normalen Menüs. Und bei jedem steht darunter, wie viel CO2 das drinnen ist, so dass der Gast entscheiden kann. Das klimafreundliche Menü vom letzten Donnerstag zum Beispiel, das ist ein Quiche mit Gemüse und Käse und dazu ein Menüsalat. Das entspricht 539 Gramm CO2. Das normale Menü dagegen, Pastetli mit Brätkügeli, Reis und Erbsli oder Salat, das hat 3774 Gramm CO2, also fast 4 Kilo, das Siebenfache.
Jeder Koch in einem Kompass-Restaurant kann jetzt eine Software aufmachen für seine Menüplanung und wenn der in der Rezeptur eine Zutat austauscht, sieht er live, wie sich der CO2-Fußabdruck von dem ganzen Gericht verändert. Also er tauscht die Aubergine gegen die Gurke aus und sieht dann wirklich abhängig von der Saison, von den Transportdistanzen, von den ursprünglichen Produkten, wie die CO2-Bilanz sich dort verbessert.
Einschenken tut es vor allem, wenn man auf tierische Produkte verzichtet. Aber auch dort gibt es noch Unterschiede. Eternity hat ausgerechnet, dass Poulet zum Beispiel weniger schlimm ist als Rind. Und frisches Rind ist weniger schlimm als Trockenfleisch, das lang gelagert worden ist. Das Gleiche beim Käse. Ein Weichkäse ist weniger schlimm als ein Parmesan zum Beispiel. Aber die Unterschiede von tierischen zu pflanzlichen Produkten die sind noch viel grösser. Der Manuel Klarmann sagt, CO2 zu sparen, das sei nie so einfach wie beim Essen.
Bei vielen Sachen, die wir jetzt für das Klima tun, ob das jetzt erneuerbare Energien sind oder Solarpaneele oder das Elektroauto, was wir kaufen, ist eine Entscheidung dahinter, wo auch ein finanzielles Investment braucht. Bei der Ernährung oder bei dem, was wir essen, ist es wirklich so, dass wir von heute auf morgen entscheiden können, Verantwortung zu übernehmen und Emissionen reduzieren können, ohne dass es irgendwie Geld kostet.
Die Ernährung, sagt Manuel Klarmann, macht einen gewichtigen Teil aus von unserem CO2-Ausstoß, nämlich fast ein Drittel.
Wenn wir jetzt in der Schweiz uns entscheiden würden, dreimal die Woche ein klimafreundliches Menü zu wählen, dann würden wir im Jahr schon 1 Million Tonnen CO2 einsparen. Also es ist massiv, was wir da einsparen können an CO2, wenn wir uns dazu entscheiden, auch die Ernährung zu betrachten.
Der Manuel Klarmann und seine Organisation Eternity sind auch in Paris präsent. Sie haben sogar eines der grössten Konferenzzentren gewinnen können, dass es nach der Eternity-Idee klimafreundlich kocht. Und jetzt auf Paris hin hat Eternity seine Daten öffentlich zugänglich gemacht für alle, hat die Homepage internationalisiert, dreisprachig gemacht und will die Welt gewinnen für die Idee. Und mit diesem Horizont ist es vielleicht irgendwann nicht mehr Peanuts. Die Weltklimakonferenz zu Paris fährt nächsten Montag an. Oder Manuel Klarmann geht her. Glaubt er wirklich daran, dass er mit seiner Präsenz dort und mit der Präsenz von seiner Organisation etwas bewirken kann?
Das sind schon zwei Herzen, die in mir schlagen. Also ich bin schon recht rational unterwegs auch. Ich habe Mathe studiert und ich habe jetzt sehr viel mit dem zu tun, was wir machen. Wo ich schon sagen muss, dass die Hoffnungen, dass wir tatsächlich noch was hinkriegen, eigentlich sehr klein sind. Aber auf der anderen Seite, finde ich, macht es einfach keinen Spaß, mit so einer Meinung aufzutreten und irgendwas zu bewirken. Ich bin definitiv hoffnungsvoll, dass wenn ich auf die Demonstration gehe, einer unter wenigen Leuten, die da tatsächlich auch hingehen, dass ich mit meiner Präsenz auch wirklich was bewirken kann. Wenn ich das nicht glauben würde, wenn ich das nicht fühlen würde, dann bräuchte ich ja gar nichts mehr machen. Also ich sehe definitiv den Einfluss, den das Individuum haben kann und sehe auch jedes einzelne Individuum in der Verantwortung, das zu machen und da aktiv zu werden und damit Spaß zu haben, weil das ist genau das Richtige, was wir tun sollten.
Und wie steht es mit den anderen, die wir in dieser Sendung lernen können und die nächste Woche auf Paris gehen? Freuen Sie sich drauf?
Ja, ich weiß es nicht.
Es sind eben gemischte Gefühle in dem Sinn.
Es ist eine Hassliebe.
Eine Hassliebe, gemischte Gefühle, ich weiß nicht. Frage an Patrick Hofstetter vom WWF, wie zuversichtlich ist er denn im Hinblick auf Paris?
der Prozess ist extrem langsam. Das heisst, es gibt sehr viele Momente, wo man so ein bisschen ein Déjà-vu hat und denkt, um Himmels Willen, sind wir doch vor 3 Jahren schon am Diskutieren gewesen, sind wir jetzt da wirklich noch nicht weiter. Aber ich bin zuversichtlich, dass es ein Paris-Abkommen, oder wie dann das auch immer genannt wird, wird geben, wo neu im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll sehr viele Länder werden eingebunden sein. Hingegen, wenn es um Verbindlichkeit und darum geht, ob dann die Zielsetzungen, die man anbietet, genügend ambitioniert sind, zum gefährlichen Klimawandel zu verhindern, da bin ich leider sehr pessimistisch. Das sieht im Moment nicht so aus, dass wir das werden erreichen. Dafür langt das Angebot schlichtweg nicht. Und kein Wunder, oder? Wenn selbst die Schweiz, die enorm reich ist, die technologisch top ist, es nicht schafft, ein 2-Grad verträgliches Klimaziel anzubieten gegenüber der UNO, wieso sollen es dann die anderen 194 Länder können und machen?
Die Frage auch an Franz Perret vom Bundesamt für Umwelt. Wie zuversichtlich ist er für Paris?
Es gibt Momente, wo ich sehr zuversichtlich bin und es gibt Momente, wo ich weniger zuversichtlich bin. Ich glaube, die Ausgangslage ist eigentlich die, dass es müsste möglich sein. Die wichtigsten Emittenten, USA, China, EU, die sind eigentlich bereit dazu. Wir haben noch nie eine Situation gesehen, dass über 150 Länder bereit formuliert haben, was sie für Ziele einreichen wollen. Also das ist ein grosser Schritt vorwärts gegenüber früher. Oder? Der Druck ist da, der Wille ist da. Wir haben ganz spannende Allianzen von den kleinen Inselstaaten über die ärmsten Länder zusammen mit uns, die Druck aufbauen wollen, dass man das am Schluss verabschieden kann. Darum, die Ausgangslage müsste eigentlich da sein, dass es könnte klappen dieses Jahr. Aber wie das so ist, es gibt Widerstände, die offensichtlich sind und solche, die nicht so offensichtlich sind, weil man sich versteckt hinter gewissen Fragen. Das werden wir erst in Paris sehen, wie weit wir wirklich kommen.
Und zum Schluss auch noch die Frage an Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion von Radio SRF. Wie zuversichtlich ist er für Paris?
Also ich bin optimistischer, als ich es auch schon gesehen bin. Dass zum Beispiel so viele Länder jetzt Klimaschutzziele eingereicht haben, das hätte man eigentlich vor 1-2 Jahren noch nicht unbedingt erwartet. Klar, sie reichen nicht. Wir sind dort auf 2,7 Grad Kurs, nicht auf den 2 Grad Kurs, wie man es eigentlich will. Aber es ist schon mal ein Anfang und ich sehe das Glas eher immer halb voll. Und ich denke, es ist auch produktiver, wenn man es so sieht. Und ich glaube auch, wenn man das beobachtet hat über die letzten Jahre, wie das Verhältnis zwischen den Ländern war, wie sie eben verhandelt haben, mit welcher Ernsthaftigkeit oder eben auch nicht, dann hat man das Gefühl, dass es jetzt ernsthafter ist und man hat das Gefühl, die Länder wollen etwas erreichen. Es bleibt ein schwieriges Ziel, es bleibt eine grosse Aufgabe. Darum sind wir auch noch nicht dort, darum wird es weitere Verhandlungen brauchen und weitere Initiativen brauchen. Aber wir haben es, glaube ich, jetzt langsam auf den Weg gemacht.
Weltklimakonferenz Paris, vom nächsten Montag an 12 Tage bis offiziell am Freitag, 11. Dezember oder je nachdem dann eben auch noch ein bisschen länger. Der Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion von Radio SRF berichtet dann von Paris, hauptsächlich in unseren Informationssendungen, heute Morgen Rendezvous und Echo der Zeit. Und vielleicht begegnet mir dann im einen oder anderen Bericht von ihm auch den Leuten wieder, die wir jetzt hier in der Sendung gerne gehört haben. Franz Perre vom BAFU, Patrick Hofstetter vom WWF oder wer weiß sogar Manuel Klarmann von Eternity. Redaktion von der Sendung Doris Rothen und alle Doppelpunkt-Sendungen, auch die können Sie jeweils nachhören auf srf1.ch.
Weltklimakonferenz zu Paris, kurz COP21. COP für Conference of the Parties und 21, weil es bereits die 21. serie Konferenz ist. Es gibt
ist
jedes Jahr
eine. Falsch. Das
auf der dritten ist Japan.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.